Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und ich bitte dich um deinen kostbaren Dienst jetzt an uns, dass du das lebendige Wort, was beim Vater ist, sendest zu uns und in unsere Herzen hineinbringst. Danke, dass du da bist und dass du Leben hervorbringst und dass es gut ist, was du tust. Ich gebe mich dir hin, Jesus, und will mich demütigen unter deine mächtige Hand, dass du jetzt wirkst und dass du redest. Danke, Jesus, du bist so groß, du bist wunderbar. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Wie ich vor 14 Tagen versprochen hatte, möchte ich heute lehren über unser Priestertum, das Priestertum des Gläubigen und der Gemeinde. Und es ist im gewissen Sinne der Teil 2 von dem, was ich vor 14 Tagen sagte, wobei das weniger eine Lehre war, mehr eine Predigt. Und heute will ich versuchen, dass wir vom Wort her das lehrmäßige Fundament dafür bekommen. Und das ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass das in uns etwas zum Leben bringt oder für denjenigen, wo es schon lebt im Herzen, dass es bestärkt wird und dass wir motiviert sind, in diese Richtung weiterzugehen und weiter zu wachsen. Also das Priestertum des Gläubigen und der Gemeinde ist so der Titel und der zweite Teil von dem, was wir vor 14 Tagen hier hatten. Die das nicht miterleben konnten, möchte ich ermutigen, die Lehre zu hören. Die wird auch in Kürze auf der Website sein. Der Schwerpunkt war, dass Jesus den Tempel reinigte und dass er sagte, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich glaube, das ist die allgemein gültige Anweisung für die Gemeinde. Mein Haus soll ein Bethaus sein für die Nationen. Aber die es nicht mitgehört haben, bitte hört euch das an. Das gibt dann ein runderes Bild zu dem, was ich auch heute sagen werde. Bevor wir zu diesen Realitäten kommen, auch aus dem Alten Testament in Bezug auf das Priestertum, möchte ich ein paar einleitende Schriftstellen lesen, damit wir ein Stück mehr die Tiefe des Ganzen erkennen. Beim Beschäftigen mit dem Thema und verschiedenen Bibelstellen ist mir deutlich geworden, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit heute nur einen ganz, ganz verschwindend kleinen Teil von dem berühren werden, was das Thema eigentlich beinhaltet. Und ich glaube, dass wir auch ganz sehr am Anfang stehen von all dem. Und das, was da an Offenbarung noch kommen wird in den nächsten Jahren, wird weit, weitaus mehr sein. Also irgendwie ist das so ein Blick in einen großen Raum durch eine ganz schmale Ritze in der Türe. Aber wir wollen danach Ausschau halten. Ich will mal beginnen mit Epheser 3,6, dass wir noch einmal vor Augen haben, was die neutestamentliche oder apostolische Gemeinde für eine Aufgabe hat. Epheser 3,6 steht, die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist der Wille Gottes, dass die Nationen mit Einverleibte sein oder Mitteilhaber der Verheißung. Und an uns ist diese Schriftstelle in Erfüllung gegangen, aber es soll uns deutlich machen, dass es der Wille Gottes, dass die Nationen auch Miterben sind, Miterben der Verheißung in Christus. Und dann schreibt Paulus weiter, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Paulus sagt, dass ihm diese Gnade gegeben worden ist, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Das Wort unausforschlich ist kein deutsches Wort. Das wird in jeder Rechtschreibprüfung mit so einer roten Zickzacklinie angestrichen. Aber es drückt aus, was es meint. Dieser Reichtum ist nicht mit unseren Möglichkeiten oder mit menschlicher Vernunft zu erforschen. Und beim Befassen mit diesen Dingen ist mir deutlich geworden, dass es im Kern darum geht, dass ein Geheimnis offenbart wird. Und das ist Aufgabe der Gemeinde, dass durch die Gemeinde Offenbarung von Geheimnissen kommt. Das meint dann auch der Vers 10, damit den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Und Paulus spricht hier auch von der Verwaltung des Geheimnisses. Dann haben wir im Epheserbrief auch die Passage über Ehe und Familie und am Ende der Passage kommt diese Bemerkung von Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Die Aufgabe der Gemeinde, die Gemeinde, die apostolisch ist, die Gemeinde der letzten Zeit, der Endzeit, hat diese Aufgabe und der Herr möchte die Gemeinde gebrauchen, Geheimnisse zu offenbaren. Offenbarung soll kommen. Wir hatten vor kurzem dieses wunderbare Zitat, dass ein Geheimnis nicht analysiert werden muss, sondern nach Offenbarung verlangt. Das ist ein sehr großer Unterschied, auch in dem, was heute wir so kennen. Geheimnisse werden oft analysiert, aber ein Geheimnis braucht Offenbarung. Und ich hoffe, dass wir das wahrnehmen, wenn der Herr uns gebrauchen will, um Geheimnisse zu offenbaren, die bei ihm sind, dann hat das ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir den Herrn kennen. Wenn die Gemeinde durch ihr apostolisches Sein die Weisheit Gottes zu erkennen gibt und die Geheimnisse ans Licht bringt, kann Gott durch sie die Nationen zu Teilhabern und mit Einverleibten der Verheißung machen. Das ist so im Kern die Aussage, die ich mal aufgeschrieben habe. Die Gemeinde wird in der Lage sein, dass durch sie Offenbarung der Geheimnisse Gottes kommt und das wird die Nationen zu Teilhabern oder Miteinverleibten der Verheißung machen. Also das ist, glaube ich, die universelle Aufgabe der Gemeinde. Und der Epheserbrief lehrt viel über den Umgang mit dem Heiligen Geist. Dort haben wir diese Aufforderung, werdet voll Geist oder voller Geist. Und das bezieht sich nicht auf dieses wichtige und anfängliche Erlebnis einer Geistestaufe, sondern das meint diesen Prozess, kontinuierlich voller Geist zu werden und mehr im Geist zu leben. Wir haben auch im Epheser Kapitel 6 das ganze Thema von Waffenrüstung und geistlicher Kriegsführung. Und es wird aufgerufen zum anhaltenden Gebet. Und wir haben auch im Epheser die ganz kurzen, aber klaren und richtigen Anweisungen über Ehe und Familie und Kindererziehung. Und mir ist deutlich geworden, dass das nicht irgendwie der Paulus da ein bisschen zwischen verschiedenen Themen ein bisschen verwirrt hin und her gesprungen ist, sondern das hat alles sehr viel miteinander zu tun. Weil unser persönlicher Zustand, unser persönliches voller Geist werden, der Zustand unserer Familien, auch die Erziehung unserer Kinder, hat etwas mit dem Zustand der Gemeinde zu tun. Und die Gemeinde wiederum muss in diesem Zustand sein, um die Körperschaft sein zu können, dass Offenbarung durch die Gemeinde kommt. Und echte Offenbarung ist etwas, was Ungläubige erreicht, weniger Informationen über Gott. Also das hat sehr viel miteinander zu tun. Es ist ein roter Faden in diesem Epheserbrief, weil es gibt so diese weit verbreitete Meinung, die mich schon mal sehr erschreckt, wo wir auch schon an verschiedenen Orten waren und gelehrt haben, Da gibt es die heiligen und großen Absichten Gottes und da gibt es die Nation zu erreichen oder da gibt es das Voranbringen der Gemeinde. Und dann haben wir noch irgendwo ganz weit hinten im Nebel so dieses nebensächliche Thema Ehe oder Kindererziehung. Und das ist bei Weitem nicht so, dass diese Themen völlig unwichtig und ganz weit weg und ganz hinten wären. Das hat alles etwas miteinander zu tun. Weil Gott durch unser persönliches Leben, durch unsere Familie, dadurch, wie wir mit unseren Kindern umgehen, das sind alles Plattformen, die der Herr gebrauchen will, um etwas zu offenbaren. Der Zustand der Ehen und Familien der Gläubigen stehen in engem Zusammenhang mit den Absichten Gottes für die Nationen, die er durch seine Gemeinde verfolgt. Diesen Satz solltet ihr mitschreiben. Der Zustand der Ehen und Familien der Gläubigen stehen in engem Zusammenhang mit den Absichten Gottes für die Nationen, die er durch seine Gemeinde verfolgt. Ich hoffe, dass wir zumindest ein kleines bisschen diese Ehrfurcht uns erreicht, dass wir tatsächlich gerufen sind, dass Geheimnisse, die von den Zeitaltern her verborgen waren, durch uns offenbart werden sollen. Ich hoffe, dass uns das in einer gewissen Weise mit Ehrfurcht erfüllt. Dass uns das diese Wichtigkeit auch deutlich macht, dass wir da unseren Stand einnehmen. Ich glaube, dass die Gemeinde, wie der Herr sie baut und die all diese Dinge hervorbringen wird in der letzten Zeit, sie wird apostolisch sein oder wird eine apostolische Gemeinde sein. Und ich möchte uns zeigen, dass diese beiden Begriffe apostolisch und priesterlich sehr eng miteinander zu tun haben. Und das finde ich einfach so genial vom Heiligen Geist, dass das auch schon in der Anbetungszeit die Betonung da war und dass Schriftstellen gelesen wurden von Jesus, unserem hohen Priester. Ich möchte das mal vorwegnehmen. Ich konnte nicht rausfinden, ob es grammatikalisch richtig ist, ob es der hohe Priester ist oder der hohen Priester oder der hohe Priester. Das konnte ich also bis heute nicht rausfinden und Grammatik ist auch nicht so meine Stärke. Aber ich denke, wir wissen, was gemeint ist. Irgendwie ist das auch kein richtiges deutsches Wort. Aber wir hatten diese Schriftstellen, da war so eine Passage, er ist der hohe Priester der zukünftigen Güter. Und das hat ganz sehr etwas mit uns heute hier zu tun. Ich will uns das mal lesen, dass wir erst mal sehen, apostolisch und priesterlich ist sehr eng und eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Hebräer 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Apostolisch und priesterlich sind untrennbar miteinander verbunden. Es steht hier von Jesus geschrieben, der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Und ich möchte uns ein Zitat lesen. Das ist aus dem Buch Auf der Grundlage der Apostel von Otto Katz. Während wir dem Apostolischen, zumindest in unserem Denken, durchaus noch Raum geben, fehlt es der Gemeinde in dramatischem Maße an Bewusstsein für das Priesterliche. Andere Dienste und Berufungen mögen eine gewisse Realität entfalten können, ohne im hohen Priesterlichen verankert zu sein, in Klammern, obwohl ich das bezweifeln möchte. Der apostolische Dienst jedoch ist für alle Zeiten und unauflöslich mit dem hohen Priesterlichen verbunden. Was Teil der himmlischen Berufung von Jesus ist, ja, was dieser Berufung überhaupt erst das Siegel des Himmlischen gibt, muss notwendigerweise auch Teil unserer eigenen Berufung sein. Gott muss in uns einen Sinn für das Priesterliche wiederherstellen, damit wir Teilhaber dieser himmlischen Berufung sein können. Zusammengefasst glaube ich, dass das die richtige Reihenfolge ist. Wir müssen lernen, bevor wir Menschen dienen, Gott zu dienen. Das ist die Zusammenfassung aus dieser langen Passage. Und ich glaube, dass er recht hat damit, wenn Jesus diesen hohen priesterlichen Dienst hat und das sein gewissermaßen Siegel ist für das Übernatürliche, für das Sohn Gottes sein, dann kann das nur für uns, die wir ihm nachfolgen, auch Teil unserer Berufung sein. Also bevor wir lernen, Menschen zu dienen, und wir wollen Menschen dienen in der Kraft des Geistes, wir wollen Menschen dienen, indem Offenbarung kommt für sie, müssen wir lernen, Gott zu dienen. Und das hat begonnen, zum Beispiel in so einer Anbetungszeit wie heute, dass wir vor ihm sind und ihm dienen. Und das wollen wir uns anschauen im Alten Testament, weil uns dort für viele Dinge ein Vorbild gegeben ist. Ich möchte zwei Schriftstellen lesen, die uns das deutlich machen und auch ein Stück beweisen, dass das Alte Testament eben nicht nur eine Geschichtsaufschreibung ist, die es interessant ist zu lesen oder dass man mal irgendwie weiß, was die früher so gemacht haben, sondern dass die praktischen Taten und Handlungen immer ein Muster Gottes verdeutlichen, eine prophetische Komponente haben und eine Vorausschattung sind von dem, wie wir heute leben und wie wir heute dienen sollen. Also 1. Korinther 10, Vers 11 steht, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also wenn schon Paulus damals schrieb, dass über uns das Ende der Zeitalter gekommen ist, umso viel mehr für uns heute. Also das widerfuhr jenen als Vorbilden ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Oder Römer 15, Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Ich denke, dass es soweit unter uns deutlich ist. Es ist mir aber sehr, sehr wichtig, weil es diesen großen Irrtum gibt unter den Christen, dass das Alte Testament irgendwas von früher war, völlig abgelöst und völlig beendet ist und mit uns irgendwie gar nichts mehr zu tun hat. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Wir lesen das hier im Römer 15. Alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und das Ziel ist, dass wir in unserem Ausharren daraus Ermunterung erfahren. Ich habe ein Stück überlegt bei der Vorbereitung und habe mich doch entschlossen, dass ich uns das gesamte Kapitel vorlese, 3. Mose 8. Das ist ziemlich lang und handelt doch auch von einigen seltsamen Dingen oder ja, Handlungen, die uns doch irgendwie sehr fremd erscheinen mögen. Also ich bitte euch einfach, versucht trotzdem aufmerksam zuzuhören. Vielleicht ist es hilfreich, dass ihr mir nur zuhört, nicht nur eure eigenen Bibel lest, weil dann kommt ihr an die nächste Notiz und dann steht da die Randbemerkung und dann seid ihr wieder irgendwo anders. Wir müssen einmal dieses Kapitel irgendwie gehört haben. Ich denke auch nicht, dass wir alle ständig in den Mosebüchern lesen. Ich denke, dass uns das nicht so geläufig ist. Aber alles, was danach kommt, hat was mit diesem Kapitel zu tun und ich denke, wir müssen es eben einmal komplett gehört haben. Also 3. Mose 8. Und der Herr redete zu Mose: Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm und die Kleider und das Salböl und den Jungstier des Sündopfers und die zwei Widder und den Korb der ungesäuerten Brote und versammle die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose sprach zu der Gemeinde: Dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Das möchte ich hier einfügen an der Stelle. Das kommt noch in einigen späteren Passagen. Das ist das, was der Herr geboten hat. Und Mose tat genau, wie der Herr geboten hatte. Also wir können sicher sein, dass das Anweisungen sind, die ihren Ursprung 100% im Himmel haben. Deshalb ist das auch nochmal so betont. Das alles kam direkt von Gott. Gott sprach es direkt zu Mose und wollte das genau so haben. Also ich denke, dass uns das auch ein bisschen berührt, weil das auch eine Seite von Gott aufzeigt, die uns befremdlich erscheinen mag. Und doch ist es unser Gott, der das sagt und das genauso angewiesen hat. Und Mose tat genauso, wie Gott ihm geboten hat. Und Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel. Und er bekleidete ihn mit dem Oberkleid und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem Gurt des Ephods und band es ihm damit fest. Und er legte ihm die Brusttasche an und legte in die Brusttasche die Urim und die Thummim. Und er setzte den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den Kopfbund an seine Vorderseite das blumenförmige Stirnblatt aus Gold, das heilige Diadem, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Und er sprengte davon 7-mal auf den Altar und er salbte den Altar und alle seine Geräte und das Becken und sein Gestell, um sie zu heiligen. Und er goss von dem Salböl auf den Kopf Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Und Mose ließ die Söhne Aarons herantreten und bekleidete sie mit den Leibröcken und umgürtete sie mit einem Gürtel und band ihnen die Turbane um, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und er brachte den Jungstier des Sündopfers herzu, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des jungen Sündopferstiers. Und er schlachtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat etwas davon mit seinen Fingern ringsum an die Hörner des Altars und entsündigte so den Altar. Und das Blut goss er an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er Sühnung für ihn erwirkte. Und er nahm das ganze Fett, das an den Eingeweiden ist, und den Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr Fett. Und Mose ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und den Jungstier und seine Haut und sein Fleisch und seinen Mageninhalt verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und er brachte den Widder des Brandopfers herbei, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schlachtete ihn, und Mose sprengte das übrige Blut ringsherum an den Altar. Den Widder aber zerlegte er in seine Stücke, und Mose ließ den Kopf und die Stücke und das Fett in Rauch aufgehen, und die Eingeweide und die Unterschenkel aber wusch er mit Wasser, und Mose ließ den ganzen Widder auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Brandopfer war es zum wohlgefälligen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn war es, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und er brachte dem zweiten Widder, den Widder der Einweihung, herbei, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders, und er schlachtete ihn, und Mose nahm etwas von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und er ließ die Söhne Aarons herantreten, und Mose tat etwas von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Und Mose sprengte das übrige Blut ringsherum an den Altar. Und er nahm das Fett und den Fettschwanz und alles Fett, das an den Eingeweiden ist, und den Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr Fett und die rechte Keule. Und er nahm aus dem Korb der ungesäuerten Brote, die er von dem Herrn war, der vor dem Herrn war, einen ungesäuerten Kuchen und einen Kuchen mit Öl bestrichenen Brotes und einen Fladen und legte es auf die Fettstücke und auf die rechte Keule. Und er legte das alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und schwang es als Schwingopfer vor dem Herrn. Und Mose nahm es von ihren Händen weg und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Auf dem Brandopfer, ein Einweihungsopfer zum wohlgefälligen Geruch, ein Feueropfer war es für den Herrn. Und Mose nahm die Brust und schwang sie als Schwingopfer vor dem Herrn. Vor dem Einweihungswidder wurde sie für Mose zum Anteil, ganz wie der Herr zu Mose geboten hatte. Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut, das auf dem Altar war, und sprengte es auf Aaron, auf seine Kleider sowie auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm. Und er heiligte Aaron, seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm. Und Mose sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen, kocht das Fleisch am Eingang des Zeltes der Begegnung. Ihr sollt es dort essen und das Brot, das im Korb des Einweihungsopfers ist, ganz wie ich geboten habe, Aaron und seine Söhne sollen es essen. Und den Rest von dem Fleisch und von dem Brot sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und vom Eingang des Zeltes der Begegnung sollt ihr 7 Tage lang nicht weggehen, bis zu dem Tag, an dem die Tage eures Einweihungsopfers erfüllt sind. Denn 7 Tage sollen euch die Hände gefüllt werden. So wie man in diesem Tag tat, hat der Herr zu tun geboten, um Sühnung für euch zu erwirken. 7 Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang des Zeltes der Begegnung bleiben und sollt für den Dienst des Herrn sorgen, damit ihr nicht sterbt, denn so ist mir geboten worden. Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. Das war die Weihe der Priester. Ich denke, wenn wir das uns mal vorstellen, dann macht es mehr deutlich, was es bedeutet, dass Sünde gesühnt wird und was für Aufwand damit verbunden ist. Wenn wir lesen, dass Gott anwies, das ganze Volk soll versammelt sein, das ganze Volk schaute zu und wir stellen uns vor, da steht ein Stier und alle schauten zu, wie Mose mit einem Messer dem Stier die Kehle durchschnitt und literweise Blut daraus sprudeln und dieses mächtige Tier zittert und wackelt und zusammenbricht und dann von dem Blut nimmt und die Einrichtungsgegenstände besprengt und dann auch später mit Blut Aaron und seine Söhne besprengt. Wenn man das vor Augen sieht, wird, glaube ich, die Tragweite von Sünde deutlicher und was es bedeutet, wie Sünde gesühnt wurde. Es musste ein Geschöpf sterben und es musste Blut fließen. Und das Volk sah mit eigenen Augen, was da geschah. Ich denke, dass das sehr, sehr eindrücklich war, wenn wir uns vorstellen, dass sie mit Öl übergossen wurden und dann mit Blut bespritzt und ihre Kleidung. Ich denke nicht, dass das so zusammenpasst, so mit manch einem Bild, was wir heute haben, wo der Prediger im mehreren $1000-Anzug designt auf einer schicken Bühne steht. Das sah irgendwie ganz anders aus und ich denke nicht appetitlich oder schön. Ich glaube, das war sehr, sehr eindrücklich für das ganze Volk. Das Erste, was wir gelesen haben, war also die Anweisung, das ganze Volk wird versammelt und schaut dem Ganzen zu. Und dann war die erste Handlung, die Mose tat, dass er die Priester wusch, Aaron und seine Söhne. Da steht Vers 6, ließ sie herantreten und wusch sie mit Wasser. Und dann lesen wir später, nachdem er sie gewaschen hatte, dass er sie dann ankleidete. Ich denke, man kann das, oder ich kann das nicht genau sagen, ich bin in den jüdischen Geschichten nicht so bewandert. Ich weiß nicht, ob sie wirklich völlig nackt waren oder ob sie da noch irgendwie sowas wie Unterwäsche anhatten. Aber um jemanden zu waschen, muss er doch weitestgehend entkleidet sein. Und das können wir aus daraus entnehmen, dass Mose danach sie ankleidete. Das ist schon ein Punkt für uns, dass es, denke ich, echte Demut brauchte und dass es für Aaron und seine Söhne demütigend war, vor dem Volk entkleidet zu sein und von Mose gewaschen zu werden. Und das ist etwas, was wir als prophetisches Ding für uns herausnehmen sollen, dass unser Priestersein etwas damit zu tun hat, dass wir echte Demut haben und dass in uns die Überzeugung heranwächst und heranreift, dass wir letzten Endes vor dem Herrn auch entkleidet sind. Dass da nichts ist, was wir mitbringen können, die Gegenwart Gottes, was wir ihm vorzeigen können. Guck mal, Herr, das hier kann ich oder das schaffe ich oder hier bin ich gut. Letzten Endes, ein Priester erscheint vor dem Herrn und ist entkleidet. Da ist nichts aus unserem Menschsein heraus, was da noch Bestand hätte oder was vor Gott irgendeinen Wert hätte. Das ist diese symbolische Handlung, dass sie entkleidet waren. Und dann haben wir eine aufwendige Handlung, wie sie dann angekleidet wurden mit verschiedensten Kleidungsstücken. Ich hatte es schon am Anfang erwähnt, ich habe bei weitem nicht die prophetische Bedeutung von allen diesen Details. Das ist nur ein kleines bisschen, was mir da deutlich wurde. Diese Handlung, denke ich, hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen und das ist irgendwie nicht so ein schneller Kostümwechsel gewesen, der so hinter den Kulissen stattfindet, sondern das war in der Öffentlichkeit vor dem Volk. Das hat etwas damit zu tun, wenn wir zum Herrn kommen oder wenn heute Menschen wirklich Jesus erkennen und von Neuem geboren werden, dass das eine öffentliche Sache ist und dass das nachvollziehbar und zu sehen ist für alle, die da dabei sind. Und wenn jemand von Neuem geboren wird und dieser Entschluss ist, ich lasse mich taufen mit untertauchen, dann ist das so etwas Öffentliches wie hier. Das ist was ganz anderes als so diese Idee, ja, ich bin hier in irgendwelchen religiösen Gebilden oder Organisationen und ich lasse mich zwar taufen, aber das mache ich ganz weit weg und das soll hier auch ja keiner erfahren. Das ist das andere Ende von dem, was wir hier lesen. Das war eine öffentliche Sache, das ganze Volk war Zeuge. Sie wurden gewaschen und dann angekleidet. Und das hatte etwas mit echter Demut oder mit Demütigung zu tun. Priesterlicher Dienst bedeutet, mit der ganzen Persönlichkeit hingegeben zu werden. Also sie wuschen sich nicht nur die Hände oder die Füße, sondern komplett wurden sie von Mose gewaschen. Dann hatten wir gelesen, dass sie die Urim und die Thummim bekommen. Und ich dachte, ich muss mal nachschlagen, dass wir wenigstens ungefähr wissen, was das eigentlich ist. Und also in verschiedenen Nachschlagewerken, ich fasse mal zusammen, was da so steht. Es waren offensichtlich Steine oder Edelsteine, die als Los verwendet wurden bei schwerwiegenden Rechtsentscheidungen. Die Bedeutung dieser beiden Wörter ist irgendwie nicht ganz klar, aber sie könnten Licht und Recht bedeuten. Also das Wort Urim und das Wort Thummim könnte Licht und Recht bedeuten. Und ich habe das mal nachgelesen, weil selbst sowas findet man bei Wikipedia. Da steht, Urim und Thummim sind vermutlich Los- oder Orakelsteine des hohen Priesters der Israeliten. Im Hebräischen bedeuten die Worte die Lichthänden und die Schlichthänden oder Licht und Recht nach Luther. Wahrscheinlich waren es zwei unterschiedlich gefärbte Steine, die in der Lostasche, das ist das Ephod, also Ephod ist eine Tasche, wo die Steine drin waren, befestigt waren, durch die der hohe Priester den Willen Gottes erfahren konnte. Wie genau der Losentscheid durchgeführt wurde, ist nicht überliefert, doch es gab offenbar stets nur eine Ja-Nein-Entscheidung. In der Lostasche wurden auch die 12 Steine der 12 Stämme Israels aufbewahrt. Also das mal so als kleiner Einschub, dass wir wissen, was Urim und Thummim war. Dann lesen wir davon, dass sie dieses Stirnblatt an die Stirn bekommen aus Gold oder diese Stirntafel. Vers 9, er setzte den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den Kopfbund an seine Vorderseite, also auf die Stirn, das blumenförmige Stirnblatt aus Gold. Also Aaron hatte an der Stirn etwas aus Gold und Gold ist ein sehr schweres Metall, so dass ihm letzten Endes bei jedem Schritt oder Bewegung bewusst wurde, dass er dem Herrn heilig ist. Wahrscheinlich war da eingraviert heilig dem Herrn. Und ich denke, dass das irgendwie gut wäre, wenn wir in unseren Schritten tagtäglich diese Erinnerung haben, wir sind heilig dem Herrn. Aaron hatte das als schweres Metall auf seiner Stirn. Und ich denke, das können wir uns alle vorstellen, wenn wir uns ein schweres Metall an die Stirn binden und wir laufen damit, dann wird durch die Bewegung des Laufens uns sehr deutlich, dass wir da was Schweres an der Stirn haben. Und das ist irgendwo so dieses Symbol, das uns bewusst ist, bei all unseren Schritten, wir sind heilig dem Herrn. Und wir müssen daran ständig erinnert werden. Also es war das Entkleiden der Söhne Aarons und von Aaron selbst. Das ist so dieses Ablegen der ganzen eigenen Vorstellungen. Dieses Ablegen von unserer Idee, so muss das sein und so hat das zu gehen. Dieses Ablegen von dem ganzen religiösen Ding, das war schon immer so, das machen wir so und so bleibt das. Schon daran scheitert es im Leib Christi in vielen Bereichen. Schon dort in der allerersten Handlung, die hier geschieht, dieses Ablegen von dem ganzen eigenen Zeug, was alle so unsere Wünsche und Ziele sind, aber auch so unsere ganzen Ideen über die ganzen Sachen des Reiches Gottes, was so unsere Meinung ist oder unsere Sichtweise, all das abzulegen. Das Gegenstück ist aus Römer 12, Vers 1, dass wir uns ihm hingeben als ein lebendiges Opfer. Entkleiden. Dann kommt das Waschen und das hat etwas mit dem Wasserbad des Wortes zu tun, was im Neuen Testament steht, dass Gott uns in allen Lebensbereichen waschen kann. Und das tut er durch das Wasserbad des Wortes. Deshalb reden wir seit 15 Jahren kontinuierlich darüber, wir müssen mit dem Wort umgehen, sonst haben wir diese Wäsche nicht. In den letzten Tagen war es sehr, sehr heiß. Ich denke, manche von uns haben mehrmals am Tag duschen müssen. Und wenn wir nicht geduscht hätten, die ganzen heißen Tage lang, dann hätten wir ziemlich geklebt und komisch gerochen. In dem Geistlichen ist es genauso. Im Geistlichen, wenn wir uns nicht dem Wasserbad des Wortes aussetzen, dann fangen wir an zu kleben und komisch zu riechen. Und dann kommt das Ankleiden. Und das ist dieses im Glauben anziehen, die Gerechtigkeit von Jesus. Und wenn du Mühe hast, das im Glauben anzunehmen, dass du jetzt durch das Opfer von Jesus gerecht bist und wenn dir das irgendwie, ja, diese Gerechtigkeit anziehen und dieses feste Wissen, diese feste Gewissheit im Herzen, durch Jesus kann ich seine Gerechtigkeit anziehen, weil jetzt seine Gerechtigkeit zu meinen geworden ist. Wenn dir das schwierig erscheint oder unmöglich, dann hat es was damit zu tun, dass die beiden Schritte vorher, dass du die nicht wirklich vollständig gehst. Wenn wir nicht bereit sind, bestimmte Dinge, die wir so sehen, auch hinzulegen und unterzuordnen unter dem, was Gott sagt, dann wird es mit dem Anziehen im Glauben schwierig. Und wenn wir uns nicht im Wasserbad des Wortes waschen lassen, dann wird es auch schwierig, dann Kleider anzuziehen, weil dann kleben wir noch und dann, wenn man klebt und neue Sachen anzieht, ist das schwierig. Dieses Entkleiden ist diese wirklich ernst gemeinte und tiefe Kapitulation vor dem Herrn, dass wir eingestehen, Herr, ich kann es nicht und ich bringe nichts. Was ich meine zu wissen, ist alles nur Stückwerk und unvollständig. Ich ordne mich voll unter deine Herrschaft. Ich demütige mich unter deine rechte Hand. Die Stirntafel heilig dem Herrn, die Aaron bei jedem seiner Schritte spürte. Als nächstes, was er dann tat, dass er mit Salböl die Wohnung salbte, das steht in Vers 10, Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Also Gott verlangte, dass die Einrichtungsgegenstände gesalbt wurden. Umso mehr brauchen wir diese Salbung, die wir ja die Gefäße aus Fleisch und Blut sind. Zu dieser Zeit war es diese Stiftshütte, deren Einrichtungsgegenstände gesalbt werden mussten. Aber jetzt im neuen Bund sind wir die lebendigen Steine oder wir sind die Gefäße, die er gebraucht und die dieses Salböl brauchen. Das steht auch 2. Timotheus 2, Abvers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, da das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Die unheiligen Lerngeschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs, dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Jetzt gehe ich mal weiter zu Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt, von diesen bezieht sich auf die Passage davor, wo steht, liegt Abtrug, Heuchelei, leeres Geschwätz, üble Nachrede und so weiter. Von diesen sich reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Für die Herstellung des Salböls damals wurden ganz bestimmte und sehr kostbare Zutaten und Gewürze verwendet. Es war also ganz genau festgelegt, aus was das Salböl hergestellt werden durfte. Und das durfte nicht nachgemacht werden oder für irgendwelche Zwecke anderes benutzt werden. Das war bei sehr, sehr harter Strafe verboten. Also niemand durfte da irgendwie eine ähnliche Substanz herstellen oder das Salböl für irgendetwas anderes verwenden. Und interessanterweise, die Zutaten für dieses Salböl sind auch dieselben, die verwendet wurden zur Vorbereitung eines Leichnams. Die Leichen wurden ja zu dieser Zeit mit Öl einbalsamiert. Und dieses Öl wurde aus denselben Zutaten hergestellt. Und ich denke, das ganze Thema Salböl oder Salbung hat etwas damit zu tun, dass der Heilige Geist zu dem echten apostolischen Dienst, den die Gemeinde hat, seine Salbung geben muss. Diese jochzerbrechende und lastentfernende Kraft. Und diese Symbolik, dass es damals bei Strafe verboten war, irgendwie eine ähnliche Substanz anzurühren, dass wir uns davor hüten müssen, anstatt der echten Salbung vom Geist Gottes in irgendeiner seelischen Art und Weise irgendeine Pseudo-Salbung hervorzubringen oder damit zu agieren. Oder irgendwelche Hilfsmittel zu verwenden, damit irgend so was Ähnliches wie das Gefühl von Salbung aufkommt. Also so das Erzeugen von einer Pseudosalbung durch eine besonders geistlich klingende Stimme oder in irgendeiner Weise zu manipulieren mit Verstärkertechnik oder mit ausgefeilter Redetechnik. Da gibt es sehr, sehr üble und schlimme Auswüchse. Oder auch, dass auf seelische Wünsche der Zuhörer eingehen in der Verkündigung, das ist etwas, was zwar auch etwas bewegt, aber das ist nicht die echte Salbung vom Herrn. Und das ist etwas, wovor wir uns hüten müssen und Acht geben müssen. Agieren wir hier aus der Seele heraus und sprechen auch die Seele an, oder ist es wirklich echte Salbung vom Heiligen Geist? Damals durfte niemand das Öl irgendwie nachmachen und das Salböl durfte auch nicht für irgendwas anderes verwendet werden. Das war bei harter Strafe verboten. Also einfacher ausgedrückt, indem wir hineinkommen in dieses Priesterliche, dass wir mehr lernen als bisher, dass wir unsere eigene Zeit haben vor dem Herrn und lernen, ihm zu dienen, dass wir freier werden von diesem Zweckgebet, dass wir beten und vor Gott kommen, weil wir dies und das und jenes brauchen und weil es da diese und jene Probleme gibt oder weil wir das und das erreichen müssen, dass wir mehr hineinkommen, ihm zu dienen, was unsere eigentliche und ursprüngliche Berufung ist, dass das der Heilige Geist gebraucht und dass das den Weg frei macht, dass er echte Salbung geben kann, dass die Kraft Gottes wirkt in dem, was wir dann auch tun für ihn und wo wir ihm auch dienen, indem wir anderen Menschen dienen. Ich war schon in solchen Versammlungen dabei, wo mit Lautstärke und mit Professionalität eine Pseudo-Salbung erzeugt wird, wo alle Leute sich irgendwie gut fühlen und die richtigen Lieder singen und auch das Richtige rufen und Halleluja und so weiter. Und bei all dem, wo das vom Wortlaut her genau dasselbe ist, war null Gegenwart Gottes. Ich habe solche Versammlungen schon erlebt und es ist für mich persönlich mit das Schlimmste oder Schrecklichste überhaupt, was man erleben kann. Und eine ganze Versammlung von einem Lobpreisteam in eine Richtung gebracht wird, wo man sehen kann, schon die Leute vorn auf der Bühne leben alles andere als heilig und wo mit weltlichen Mitteln und Methoden etwas aufgebaut wird im Raum, was man auch fühlen kann, aber es ist nichts anderes als ein aus der Seele herausgepowertes Etwas und das ist was, was dem Heiligen und der echten Salbung 100% entgegensteht. Ich hatte das vor einiger Zeit mal erzählt, dass wir da mal in der Gemeinde waren in Russland, wo das da so lief. Und ich, bis dahin hatte ich sowas nicht erlebt und wusste auch nicht, wie das auf mich wirkt. Und ich bin noch nicht jemand, der sehr schnell am Wasser gebaut ist oder schnell weint. Und diese Atmosphäre dort, wo man dieselben Lieder gesungen hat, die wir auch singen, und mir so deutlich war, das war nicht nur irgendwie ein laser Eindruck, das sprang mich an, dass Gott nicht da ist. Und alle freuten sich und taten so, als wäre er da. Das hat mich so bewegt, dass ich heulen musste wie ein Schlosshund. Ich habe es in dieser Versammlung nicht mehr ausgehalten. Ich bin damals rausgerannt dann und konnte in dieser Versammlung nicht mehr sein. Ich erfuhr dann danach, dass drei von den Musikern des Lobpreisteams in ihrer Freizeit dieses Heavy- oder Trash-Metal-Musikzeug da machen und da auch auf weltlichen Open-Air-Konzerten auftreten, wo wirklich auch satanistische Bands und die finstersten Dinge sind und dass sie auch der Meinung waren, dass das irgendwie nur eben Musik ist und dass Musik nicht geistlich ist an sich und man kann halt diese und jene Musik machen. Da sie sehr gute Musiker waren, verstanden sie es einfach, mit ihren Instrumenten Menschen zu manipulieren. Es ist etwas absolut Schreckliches. Und ich bin überzeugt davon, dass der Herr das bestraft. Wenn wir den Heiligen Geist ersetzen mit einer aus uns herausgebrachten seelischen Kraft und Atmosphäre, das dürfen wir nicht tun. Und das ist echt strafbar. Dann lesen wir in diesem Kapitel viel über die Tiere, die geopfert wurden. Da steht dann, und er brachte den Jungstier des Sündopfers herzu, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des jungen Sündopferstiers, und er schlachtete ihn. Also Aaron und seine Söhne legten die Hand auf den Kopf des Stiers, während Mose mit einem langen Messer wahrscheinlich seine Kehle durchschnitt, und sie legten ihre Hand auf das Tier, bis das Tier zusammenbrach, und währenddessen waren sie mindestens bis zum Knie alle voll Blut. Und er schlachtete ihn und Mose nahm das Blut und tat etwas davon mit seinem Finger ringsherum an die Hörner des Altars und entsündigte so den Altar. Und das Blut goss er an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er Sühnung für ihn erwirkte. Und er nahm das ganze Fett, das an den Eingeweiden ist, und den Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr Fett, und Mose ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und den Jungstier und seine Haut und sein Fleisch und seinen Mageninhalt verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Interessant ist, dass das Wertvolle oder Erhaltenswerte, nämlich das Fleisch und die Haut oder das Leder, zusammen mit dem Mageninhalt außerhalb des Lagers verbrannt wurde. Das, was nach menschlicher Beurteilung das Eigentliche oder das Wertvolle oder Kostbare ist, was uns menschlich gesehen wertvoll und kostbar und wichtig erscheint, das hat Gott außerhalb des Lagers zerstört. Das macht uns nochmal deutlich, dass wir mit unserem natürlichen Dasein wirklich gar keinen sinnvollen Beitrag leisten können für das Reich Gottes oder für das, was ewigen Bestand hat. Und was aus unserer Sicht das Wertlose oder Widerwärtige ist, nämlich das Fett und die Eingeweide, das stieg auf als ein Opfer für den Herrn. Das hat mit dieser Passage etwas zu tun, wo Jesus sagt, du hast die Weisheit für den Weisen zunichte gemacht und die Unmündigen und die, die vor der Welt als die Dummen gelten, denen hast du es offenbart. Leder und Fleisch wurden außerhalb des Lagers verbrannt. Und das Fett und die Innereien, die Niere und der Leberlappen, das kam auf den Altar. Und es ist irgendwie diese Symbolik, Gott verabscheut das Fleisch. Deshalb haben wir diese herrliche Lehre von Paulus im Neuen Testament, wie wir mit unserem Fleisch umgehen müssen, und deshalb muss unser Fleisch gekreuzigt werden. Deshalb gibt es für das Fleisch keine andere Lösung als den Tod. Deshalb müssen wir von Neuem geboren werden und unser Fleisch muss mit gekreuzigt sein, mit Jesus. Und das Innere, was man auch bei dem Tier, was das Symbol ist, nicht sehen kann. Wenn du einen Stier siehst, siehst du nicht seine Nieren und auch nicht seine Leber. Das, was der Herr in uns tut, in unseren Herzen, das ist das eigentlich Kostbare und Wohlgefällige. Das, was er in uns verändern kann, wo wir ihm erlauben und ihn bitten, Heiliger Geist, komm, helf mir. Ich habe immer noch so schnell Zorn. Ich wäre so schnell ungehalten. Ich wäre so schnell unerträglich. Vergib mir und bitte wirke in mir. Und wenn der Heilige Geist dort in uns Veränderung bringt und das ganz, ganz langsam geht und Schritt für Schritt und über Jahre, das ist das Kostbare vor dem Herrn. Das ist das, was für ihn den Wert hat. Deshalb sagt das auch Jesus so, dass das, was der Herr hat, er den Unmündigen, denen, die nichts gelten, die nichts als Weise gelten, denen hat er es offenbart. Und die Äußerlichkeiten sind vor Gott nicht mehr wert als die Exkremente. Und nun sind wir hier in den Äußerlichkeiten und überhaupt auch in unserem westlichen reichen Land, sind wir ja sehr, sehr gut und sehr weit vorn. Deshalb lasst uns da sehr darauf achten, dass die Äußerlichkeiten ihren Platz behalten, den da ihnen gebührt. Weil es dem Herrn um das Innere geht. Unserem inneren Mensch, der von ihm im Verborgenen verändert und erzogen wird. Das ist das Wertvolle und Kostbare vor dem Herrn. Und das geht auch nicht schnell. Und das ist auch nicht nach einem großen Kraftakt von 3 Wochen Fasten abgeschlossen. Das ist das, was dem Herrn gefällt. Unsere Hingabe an ihm, wenn wir uns Zeit nehmen, alleine vor ihm zu sein, wenn wir dem Heiligen Geist das erlauben und ihn bitten, in uns zu wirken, das gefällt ihm, das ist ihm wohlgefällig. Ich meine, das ist ganz und gar gegen die jetzt moderne Ernährungslehre, aber im Geistlichen ist ein Priester jemand, der im Verborgenen Fett angesetzt hat. Wisst ihr, was ich damit meine? Das ist der Aufruf, das ist der Kern der Botschaft von heute. Wir müssen im Verborgenen Fett angesetzt haben, wenn Gott uns gebrauchen können will mit der echten Salbung vom Heiligen Geist. Im Verborgenen Zeit gehabt haben mit dem Herrn. Wir müssen ihn kennen, das Wort kennen, Erfahrung haben, wie höre ich seine Stimme, fest verankert sein in einer tiefen Beziehung zu Jesus, also innerlich fett angesetzt haben, dann sind wir Priester. Und egal, welche konkrete Aufgabe wir dann mal haben, egal, was dann mal für Taten folgen, das ist völlig egal. Wenn das, was wir einmal tun für den Herrn, einen Wert haben soll für die Ewigkeit, dann müssen wir alle ausnahmslos dieses Fett innerlich ansetzen. Das heißt, wir haben eine starke, über Jahre gewachsene, tiefe Beziehung zum Herrn. Das kann niemand für dich tun, das kann dir niemand abnehmen, das kann niemand stellvertretend machen. Das müssen wir selbst tun, das müssen wir selbst haben. Das hat etwas zu tun inwieweit wir treu sind in all den Dingen, die im Verborgenen stattfinden, die hier nicht im Gottesdienst sind und auch nicht in der Öffentlichkeit der Gemeinde. Das hat etwas zu tun mit dem, was im Verborgenen geschieht. Das betrifft unser Gebet oder Gebetsleben. Inwieweit wir im Verborgenen einen Bereich haben, wo wir Fürbitte tun, wo wir ihn anbeten und wo wir Opfer und Almosen geben. Es gibt diese Passage, ich glaube Matthäus 6 ist es. Wenn ihr betet, wenn ihr fastet, wenn ihr Almosen gebt. Dieser Satzbau sagt schon aus, dass Jesus das voraussetzt für jeden neuen testamentlichen Christ. Und das sind Dinge, die geschehen im Verborgenen. Ihm treu bleiben in Bedrängnissen und darin auch ausharren und Geduld lernen. Also biblisches Priestertum wächst im Verborgenen und wehrt sich nicht gegen Leid und Schmerzen, die mit Gottes Wirken unserem Leben verbunden sind. Es lebt nicht in Äußerlichkeiten. Jesus hat enorm Wert drauf gelegt und hat es immer wieder ermahnt, wenn er betet, macht das nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die an den Ecken stehen und es lieben, gesehen zu werden. Nun ist es nicht so, dass wir jetzt ganz besonders gerne an Ecken stehen, damit uns alle beim Beten sehen. Aber das, was vor Gott zählt und das, was uns in diese geistliche Dimensionen bringt, ist, was geschieht im Verborgenen. Und ich vermute mal, dass der ein oder andere ehrlicherweise darauf antworten müsste, da geschieht nahezu nichts. Wenn wir nicht herauskommen aus dem Sonntag für Sonntag mal Christ sein und unter der Woche so gut wie nichts geschieht an diesen verborgenen Dingen, wir werden in keiner Weise irgendwie Bedeutung haben in dem, was Gott tun wird. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir diesen verborgenen Bereich sehen und dass das für uns eine Priorität bekommt, dass das für uns wichtig wird. Und wir wollen uns willentlich und rigoros von dem Gedanke verabschieden, dass wir dazu keine Zeit hätten. Das ist einfach absolut fehl am Platz, sich von diesem Argument einwickeln zu lassen oder sich damit selbst zu beruhigen. Im Verborgenen geschieht das, was wichtig ist vor dem Herrn, und im Verborgenen setzen wir Fett an, und der Herr kann uns dort zu den Leuten machen, durch die Offenbarung kommt. Und das ist meine persönliche Feststellung. Ich habe ja doch schon einige Stunden in anderen Gemeinden oder auch anderen Ländern gelehrt. Und es ist tatsächlich so, man kann nette und interessante Dinge lernen, und es ist gar nicht so schwierig, dass die meisten Zuhörer sagen, oh, das war stark, boah. Aber was du nach einem Jahr wiederfindest, ist wirklich absolut nur der kleine Aspekt, wo echte Offenbarungen kommen. Alles andere ist verschwunden, ist nicht mehr da. Lasst uns zu Leuten werden, durch die der Herr seine Geheimnisse offenbaren kann. Und deshalb müssen wir dazu innerlich Fett ansetzen. Ich weiß, das klingt irgendwie voll krass, weil wir rund um die Uhr bombardiert werden, wie schlimm Fett ist. Aber wenn wir das Alte Testament lesen, ist Fett immer enorm gut und wichtig und bedeutungsvoll. Aber wir verstehen das geistlich. Es will niemand zwingen, Eisbein zu essen. Versteht ihr? Jemand, der ein Gebetsleben hat und der im Wort lebt und der Zeit hat regelmäßig mit dem Herrn und wo auch genug Zeit ist, dass der Heilige Geist auch wirklich echte Fürbitte Anliegen bringen kann, wo wir richtig auch für Dinge einstehen, da ist einfach geistig stark. Zeigt mir eine Person, die in diesen Dingen kontinuierlich und treu lebt über Jahre, die irgendwie schwach wäre und hin und her geworfen und ganz schnell immer schlechte Laune kriegt. Das ist das, was Gott für uns hat und was er auch braucht. Gott sucht sehnsüchtig nach solchen Leuten. Wir müssen ganz willentlich, ganz entschieden gegen die ganzen Diebstähle in unserer Zeit vorgehen. Und wir müssen die ganze Strategie aus der Finsternis auch erkennen, wo uns eine ganze Menge Dinge ganz schnell zum Zeitklau werden und wir dadurch immer zu dem Eigentlichen irgendwie nicht kommen. Wenn wir doch dort herauskämen, das ist so wichtig. Ein weiterer interessanter Aspekt. Und er brachte den Widder des Brandopfers herbei und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Priesterlicher Dienst hat etwas damit zu tun, dass wir uns mit dem Opfer identifizieren und letzten Endes auch mit der Sünde, für die das Opfer geopfert wird. Deshalb mussten sie ihre Hand auf das Tier legen. Das Gegenstück dazu zeigt uns Jesus Hebräer 2, Vers 17. Da steht, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus hat sich völlig mit uns identifiziert. Er war Sohn Gottes, aber er war genauso Mensch wie wir. Hat genauso die ganzen Schwächen und Unzulänglichkeiten eines Menschen erlebt. Wenn der Herr durch uns Geheimnisse offenbaren will, dann hat es auch was damit zu tun, dass wir in einer bestimmten Weise uns identifizieren, auch mit den Menschen, denen wir dienen. Wir müssen in der Art und Weise dort mit drin stehen, wo die Leute stehen, denen ein Geheimnis offenbart werden soll. Das ist die Haltung, die wir da brauchen. Das Gegenteil davon wäre, dass man in einer Haltung von Verachtung oder Herabschauen irgendwie agiert und dann versucht, Menschen zu gewinnen oder auch zu bekehren oder irgendwie zur Vernunft zu bringen, wie wir das auch schon mal erlebt hatten vor einigen Jahren, wo wir in Rumänien investieren wollten und wir stellten fest, dass die Schlüsselperson vor Ort die Menschen, denen wir dienen wollten, eigentlich verachtet. Und das ist absolut unmöglich, das ist völlig ausgeschlossen. Als wir vor kurzem mit Peter und Becky Franz Kontakt hatten, war das auch so ein Punkt in unserem Gespräch. Du kannst nur Menschen für Jesus gewinnen, die du von Herzen lieb hast. Sonst funktioniert das irgendwie nicht. Und Jesus war den Brüdern gleich. Und er ist in all dem versucht worden, wie wir auch, hat in all dem auch gelitten. Und das ist diese Identifikation, die ausgedrückt wird durch dieses, die Hände auf den Kopf des Widders legen. Und er brachte den zweiten Widder, den Widder der Einweihung, herbei und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders und er schlachtete ihn und Mose nahm etwas von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Das tat er dann auch bei seinen Söhnen. Und diese Ohrläppchen, Daumen, Zehe. Also der Daumen ist enorm wichtig an unserer Hand. Wir können so gut wie nichts mehr zufassen ohne Daumen. Der Verlust des Daumens ist erheblich größer als der Verlust von einem anderen Finger. Und auch die große Zehe ist sehr, sehr wichtig für unseren Gang und für unser Gleichgewicht. Und dieses Ohrläppchen, Daumen, Zehe, das ist dieses Hören, Tun und die Richtung unseres ganzen Lebens nach dem Herrn ausrichten. Wir müssen allem anderen außer dem Wort des Herrn gestorben sein. Und da ist wieder dieses aller Eigensinn, all unser Recht auf Selbstbestimmung, alle eigene Logik muss sterben. Durch das Hören auf den Heiligen Geist und das Warten auf das Reden Gottes werden wir geleitet. Wenn wir seinen Absichten dienen wollen, muss in allen Bereichen das Blut und das Salböl sein. Also deshalb das Ohrläppchen und der rechte Daumen und die rechte große Zehe. Es ist das, was Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut und dieses folge mir nach. Und Jesus sagt, wer nur hört und nicht tut, das ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Und wir kennen all die Passagen, aber die bekommen durch diese Symbolik, denke ich, noch mehr Tiefe, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der. Und das sind sehr klare Sachen, die bedürfen keiner Auslegung oder Interpretation. Der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das heißt, die Bereitschaft, das Fleisch zu kreuzigen. Der verleugne Vater und Mutter. Nichts anderes darf da an dieser Stelle sein. An erster Stelle, wer mir nachfolgt und irgendwas anderes wichtiger findet, kann nicht mein Jünger sein. All die wohlbekannten Dinge, die Jesus gesagt hat. Rechtes Ohrläppchen, Daumen und große Zehe. Dieses Wort hören, tun und ihm nachfolgen. Ich habe ja geschrieben, damit die Gemeinde zu dem Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks werden kann, muss sie zutiefst mit dem hohen Priester verbunden sein, nämlich Jesus. Hebräerbrief sagt es, dass Jesus dieses ewige Priestertum hat, nach der Ordnung Melchisedeks. Das taucht zum ersten Mal auf im Alten Testament bei Abraham, als seine Verwandten und sein Neffe, glaube ich, entführt wurde und sie diese Schlacht gewannen und das ganze Hab und Gut zurückholten und dann dieser König des Friedens oder dieser König von Salem Abraham begegnet und ihm den Zehnten der ganzen zurückgeholten Beute gibt. Dort ist die erste Erwähnung des hohen Priesters Melchisedeks. Und die Bibel sagt, Jesus ist ein Priester nach dieser Ordnung. Und wir müssen mit ihm aufs Tiefste verbunden sein, eine lebendige Beziehung haben, dann wird die Gemeinde in dieses Priestertum hineinkommen. Dann werden hier vom Geist geleitete Zeiten sein, wo wir vor dem Herrn sind. Und von hier werden Aussprüche ausgehen in unser Land, in bestimmte Personengruppen, in andere Nationen, was weiß ich. Und das, was da an Ausspruch ergeht, wird geschehen. Aber die Betonung ist auf Reinigung und Heiligung und Gehorsam. Und das sind alles drei sehr unmoderne Dinge. Reinigung, Heiligung und Gehorsam. Gewaschen im Wasserbad, geheiligt durch das Salböl und Gehorsam durch das Blut. Das sind die drei Hauptkomponenten, die so sehr fehlen im Leib Christi. Man lebt, wie man eben lebt. Man rechtfertigt Sünden und schlimme Dinge in Gemeinden, weil das halt nicht anders geht und weil wir alle Menschen sind. Anstatt sich danach auszustrecken, dass der Heilige Geist selber kommt und echte Salbung geben kann, auch in die Versammlung, wird irgendwas Cleveres veranstaltet und die Betonung liegt auf, es muss attraktiv sein für die Gäste und da brauchen wir noch die Dekoration und das Anspiel und die besseren Musiker und was da alles getrieben wird. Und von Gehorsam gegenüber des Wortes keine Spur, weil über weite Teile wird gar nicht mal aus dem Wort gelehrt. Und die Bibel als das geschriebene Wort ist irgendwie degradiert in irgendeine Ecke. Ja, doch, hinten im Bücherschrank, hinten rechts, da steht auch noch eine Bibel. Dann geht es weiter mit diesen Priestern, Vers 35, 7 Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang des Zeltes der Begegnung bleiben und sollt für den Dienst des Herrn sorgen, damit ihr nicht sterbt. Denn so ist mir geboten worden und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. 7 Tage warten. Ich bin überzeugt, dass das eine Komponente ist, ohne die es nicht funktioniert, nicht geht. 7 Tage warten auf den Herrn. Wir kommen in Zeiten, wo wir dieses und jenes auf dem Herzen haben, aber es geht irgendwie nichts los. Es geschieht einfach nur gar nichts. Sie sollten warten. Und sie waren ja in diesem Zustand, voller Blut und voller Öl zu sein. Und wie gesagt, das Öl waren genau dieselben Zutaten, die man verwendete für die Einbalsamierung eines Leichnams. Und es war so ein ganz spezifischer Geruch. Und diesen Geruch hatten sie an sich. Und 7 Tage lang sollten sie warten. Lasst uns lernen, auf den Herrn zu warten. Ganz persönlich, in der Zeit, die wir vor ihm haben. Wir wollen lernen, auf ihn zu warten. Wir wollen auch als Gemeinde lernen, auf Gott zu warten, bis er kommt oder bis wir ihn hören. Das hat nichts zu tun mit schneller Aktivität und schnellem Losgehen. Und ich glaube auch, dass einfach viele Dienste von Gott berufen sind, aber zu schnell in Aktion getreten sind, zu schnell losgerannt sind und deshalb manches solcher verheerenden und schlimmen Auswirkungen hat. Weil die Zeit des Wartens so enorm wichtig ist. Ich habe überlegt und gebetet, was bedeutet das Warten, wozu ist das gut? Gott könnte sofort kommen, weil es wurden ja viele Schritte getan. Es ist ein mächtig gewaltiger Aufwand. Und wir sehen, Gott betreibt einen gewaltigen Aufwand für seine Diener. Bei dem ganzen Studieren war ich geschockt, weil mir da verschiedene Dinge einfielen, wie man heute allgemein glaubt, wie schnell das alles gehen kann. Und da gehe ich mal schnell zu der Bibelschule nach einem halben Jahr und dann werde ich ausgesandt und gehe in das Land und bin dort Missionar. Also vor dem Hintergrund, was Gott hier von Aufwand betrieb, kann ich das nicht mal nachvollziehen und es ist einfach nur ein Ausdruck von Arroganz und Überheblichkeit, zu glauben, nach ein paar Wochen in der Jüngerschaftsschule haben wir dann Leute befähigt und ausgerüstet und die können dann losgehen und irgendwie große Dinge in anderen Ländern bewegen. Das ist ein Grund, warum so viel verendet vor Ort und kaputt geht und niedergewalzt wird und der Feind einebnen kann. Wofür brauchen wir dieses Warten? Ich glaube, dass es in uns die Selbstsucht tötet oder diese Überzeugung, etwas Mächtiges für den Herrn tun zu können mit unseren Möglichkeiten oder Fähigkeiten. So dieses tief verankerte, wir wollen jetzt für den Herrn große Frucht bringen, wir müssen jetzt was tun. Und ich glaube, das muss getötet sein. Alles an verkehrten Motivationen, an diesem religiösen Verlangen, gebraucht zu werden. Es ist absolut biblisch, dass wir Frucht bringen sollen. Das ist ganz klar der Wille Gottes. Jesus hat es so gesagt. Und dass er uns beschneidet, dass wir mehr Frucht bringen. Aber alles das, wo das Verlangen so mit der Selbstsucht verbunden ist, dabei gesehen zu werden oder dabei gut abzuschneiden oder dabei selber in Wichtigkeit oder Bedeutung zu kommen, alles das wird getötet durch dieses Warten. Ich habe es mal bezeichnet mit religiösen Ehrgeiz. Und die Habsucht in uns muss getötet werden, von dem Werk, was Gott durch uns tut, etwas haben zu wollen. An Anerkennung, an Ehre, an Befriedigung. Wenn wir Dinge im Reich Gottes tun, weil wir die brauchen, damit wir uns gut fühlen, dann ist es an der Zeit, dass wir warten und dass dieses Stille sein und warten das abtöten kann. Die Bibel spricht da viel von Habsucht und früher dachte ich immer, na, das ist eben, wenn man reich werden will oder ich habe die A6 und jetzt brauche ich eine A8 oder irgend sowas, dachte ich. Es gibt auch diese Habsucht in unseren Herzen und es ist in der Tat, dass etwas für mich haben wollen. Und beim Studieren bin ich selber echt überführt worden, wie sehr das in meinem Herzen wohnt. Und das will der Herr rausnehmen. Das muss getötet werden, wenn wir aus religiösen Ehrgeiz heraus ihm dienen wollen. Ich will endlich auch da vorne stehen. Und wir können uns da selber irgendwie auch prüfen und so gedankliche Situationen durchspielen, wo wir sagen, wie steht es damit auch, dass wirklich der Herr allein die Ehre bekommt? Und können uns da so Beispiele ausdenken, dass vielleicht eine Versammlung stattfindet und da ist jemand schwerst krank und du legst ihm die Hände auf und derjenige wird schlagartig gesund und geheilt. Mal konstruiertes Beispiel. Und nur durch ein Irrtum wird es natürlich sehr bekannt, weil ja der Schwerkranke dann geheilt ist und auch Leute, die ihn kennen, das sehen. Und es wird da irgendwie dann, ähnlich wie es in der Schrift auch geschrieben steht, da blind war, da musste dann allen erzählen, was gelaufen ist, weil alle ja sahen, dass er sah. Und vielleicht durch ein Irrtum erzählt derjenige, dass jemand anders für ihn gebetet hat und er Heilung erfahren hat. Dann ist der Check, ey, wie würde ich mich da fühlen? Ich habe den geheilt, in Anführungszeichen. Und jetzt ist aber in der Öffentlichkeit auch noch ein Name bekannt, durch den das geschah. Also das sind so konstruiertes Beispiel, wo man zu kurz testen kann, wo stehe ich, was mache ich, Wo ist meine Motivation bei dem, was ich tue? Und es muss so sein, dass es uns wirklich um ihn geht. Also ich habe mir aufgeschrieben, wenn wir nicht warten, werden wir umkommen. Gott betreibt einen hohen Aufwand, seine Diener vorzubereiten. Ich möchte ein weiteres Zitat lesen aus dem Buch Auf der Grundlage der Apostel. Das ist der Kern wahren Priestertums. Keinerlei Zugeständnisse an das Fleisch, an Gefühle oder die Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen. Das fasst das alles zusammen. Das Fleisch töten, eigene Ideen niederlegen, uns nicht von Gefühlen leiten lassen, nicht auf seelische Bedürfnisse von Menschen eingehen oder sich davon steuern lassen. Keinerlei Zugeständnisse an das Fleisch, an Gefühle oder die Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen, sondern allein dem Vater ganz zugeneigt und untergeordnet. Der Priesterdienst bringt dem, der dient, keinerlei persönlichen Vorteil. Er ist völlig und ausschließlich für Gott und auf Gott ausgerichtet. Im Zusammenhang damit, dass das die Haltung ist, die er an uns hervorbringen wird, dass wir wirklich für Gott und auf ihn ausgerichtet sind, dass es uns in keinster Weise mehr um unseren persönlichen Vorteil geht. Das vor dem Herrn sein und ihm dienen, das ist dieser Ort der Ruhe, von dem die Bibel spricht. Das ist der Ort der Ruhe. Hebräer 4, Vers 3, wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen worden. Also auf Gott warten bedeutet, in seine Ruhe eingehen. Und ich glaube, dass die mächtigsten Werke, die Gott durch seine Gemeinde, durch uns, durch dich tut, kommen aus dieser Ruhe. Deshalb ist das Warten ein fester Bestandteil des Dienstes eines Priesters. Alle Aktivitäten müssen also aus dem vor dem Herrn sein herauskommen. Das ist der Antrieb, aus der Gegenwart Gottes herauszukommen. Der Antrieb war bei Jesus nicht die Not oder das Leid. Und als man ihm sagte, dein Freund Lazarus, dem geht es schlecht. Jesus kam nicht, weil er war in dieser Ruhe und er tat nur das, was er den Vater hat tun sehen. Und dann kennen wir die Geschichte, dass Lazarus inzwischen starb und Jesus dann kam, als er gestorben war. Und wir wissen, dass er oft in seinem Haus übernachtet hat und ich glaube, dass er mit Lazarus sehr eng befreundet war. Hatten, denke ich, eine sehr starke Beziehung miteinander. Das ist ein Beispiel, aus der Ruhe vor dem Herrn kommt die Aktion, wo echte Salbung da ist und Kraft und die durchgeht. Dieses vor dem Herrn sein in Ruhe beschützt uns vor diesem Ausbrennen und uns fertig zu machen und irgendwie vor Gott zu rennen und zu agieren und angestrengt zu arbeiten, um irgendwann leer zu sein oder ausgebrannt oder auch frustriert, weil die Ergebnisse nicht gut sind oder was auch immer. Ich glaube, dass das dieser Ort ist, wo wir in diese Ruhe eingehen vor dem Herrn. Wenn wir von Neuem geboren sind und geistgetauft und Jesus nachfolgen, ich denke, dass wir noch nicht automatisch dadurch sofort an diesem Ort sind. Dieser Ort der Ruhe, dort müssen wir eingehen, indem wir auf den Herrn warten. Apostelgeschichte, die Aussendung von Paulus und Barnabas kam genau von diesem Ort. Sie waren beieinander und dienten dem Herrn mit Beten und Fasten. Das ist interessant, sie waren zusammen und dienten dem Herrn. Und dann sprach der Heilige Geist, sendet mir den und den aus. Und die beiden hatten die Haltung, genauso glücklich dem Herrn zu dienen, wenn sie nie in ihrem ganzen Leben ausgesandt worden wären. Und deshalb kam die Ansage von Gott, sendet mir aus. Das war dieses vor dem Herrn sein und darin auch glücklich und zufrieden. Und dann kommt von diesem Platz aus die Anweisung und die Aktion. Und die hat dann solche Ausmaße, wie das der Dienst von Paulus und Barnabas auch dann hatte. Dann gibt es ja noch diesen Aspekt, der aus dem ganzen Priestertum, denke ich, auch allgemein viel bekannter ist. Und Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Also das war nach dem 7 Tage geworden. Und da waren seine Hände voll Blut, verschmiert, voll Schleim. Er war immer noch so. Also ich denke, er sah aus wie ein Fleischer oder Metzger. Und dann kam dieser priesterliche Segen. Und das ist mir auch deutlich geworden, das ist irgendwie eine völlig andere Realität als heute dieses inflationäre, oh, sei gesegnet, oh, Gottes Segen. Dieses Segnen war ein Übertragen geistlicher Realitäten. Das ist echt eine völlig andere Dimension. Das ist das, was der Herr vorhat mit uns. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie wir denn nun da hineinkommen? Ist das wirklich schon 1:15? Oh mein Gott. Es ist mir einfach so wichtig, dass das durchkommt, was der Heilige Geist pflanzen will. Es geht da nicht um so viel Lehre. Ja, wie kommen wir da hinein? Also ich will erstmal 3 Schriftstellen nennen im Neuen Testament, dass klar ist, das ist also auch jetzt für uns heute im Neuen Bund das, was der Herr will. Einmal ist 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein königliches Priestertum. Die ganzen anderen Sachen lasse ich mal weg. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein königliches Priestertum. Dann steht 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst oder lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Also hier ist die neutestamentliche Entsprechung. Hier können wir nochmal sehen, dass es nicht irgendeine Metzgerarbeit von früher, die hier in der Bibel aufgeschrieben ist, zu unserer Information, sondern hier ist die Aufforderung, lasst euch aufbauen als ein heiliges Priestertum. Warum? Damit wir die geistlichen Schlachtopfer darbringen können. Ich bin zutiefst überzeugt, bevor wir richtig Einfluss nehmen und die Geheimnisse Gottes offenbaren können, hier am Ort oder auch woanders, müssen wir die geistlichen Schlachtopfer bringen. Und das ist für uns dieses Gebet und die Anbetung und das Dienen vor dem Herrn im Verborgenen und hier zusammen. Ich hatte vor Jahren mal eine Predigt über die geistlichen Schlachtopfer gehalten, die kann man vielleicht dazu nochmal hören. Das ist also der 2. Vers, lasst euch selbst aufbauen als ein heiliges Priestertum. Und Offenbarung 20,6, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der 2. Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Also unser Priestertum ist ewig und hier steht geschrieben, im 1000-jährigen Reich, wo alle dabei sind, die bei der ersten Auferstehung dabei sind, sind sie Priester Gottes und des Christus. Das ist also eine ewige Sache. Wie kommen wir da hinein? Ganz einfach und praktisch, diese regelmäßige persönliche Zeit vor dem Herrn, wo wir Gott suchen. Jeder Mann und jede Frau, wir müssen dem Herrn im Verborgenen suchen. Deshalb sagt Jesus diese einfache Anweisung, wenn ihr betet, dann geht in eure Kammer, schließt ab. Weil Gott wird vergelten oder belohnen, was im Verborgenen ist. Da steht Matthäus 6, Vers 5. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Wenn wir nie im Bereich des Verborgenen sind, sind wir nie dort, wo der Vater ist. Und der Vater, der am Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ihn anschauen, uns auf ihn konzentrieren. Ich weiß, wir kommen mit einer Menge Ballast immer zum Herrn. Und es ist richtig, ihm das auch zu sagen. Es ist richtig, für Dinge zu bitten. Aber dieser Aspekt, ihn anzuschauen, und dass es in unserer Zeit um ihn geht, dieser Aspekt, den muss es geben in unserer Zeit. Das Vorankommen der Gemeinde hier, dass die geistliche Dimension, in der Gott uns gebrauchen kann, ist absolut maßgeblich, genau davon abhängig. Von diesem im Alltag treu sein und ihn suchen. Und wenn dazu keine Zeit ist, muss irgendwas anderes in unserem Kalender sterben. Aber das ist das A und O. Das ist, ohne dem wird es nicht. Ihn anzuschauen, damit etwas mehr von seinem Wesen, von seinem Charakter, von seinen Taten in uns offenbar wird, dass er unser hoher Priester ist. 2. Korinther 3, 18. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt. Ganz praktisch, wie ich das versuche zu leben. Ich nehme eine Zeit mit Gott und da bin ich allein und da unterbricht mich auch nichts. Und dann schaue ich ihn an. Jetzt habe ich aber kein kleines Heiligenbild aus Albanien mitgebracht, sondern ihn anschauen bedeutet, ich bringe mir in Gedanken, wie er ist. Und wenn ich das nicht aus eigener Erfahrung weiß, dann steht ganz viel in dem Buch darüber, wie er ist. Und darüber denke ich dann nach und das sage ich ihm. Die Bibel sagt, er ist groß an Gnade und Barmherzigkeit und langsam zum Zorn. Eine Aussage zum Beispiel. Und die sage ich ihm und freue mich darüber, Herr, du bist groß und du bist gnädig und langsam zum Zorn. Und da gibt es die vielen, vielen Aussagen über sein Wesen. Und die müssen in uns leben. Das ist das, ihn anschauen. Also wir haben da nicht so eine blond gelockte Figur vor unserem geistigen Auge. Ich müsste auch mal an so ein Bild denken, da sitzt Jesus auf dem Berg und betet und da ist noch so Mondschein und das lange, blonde, lockige Haar. Das meint nicht ihn anschauen. Ihn anschauen meint sein Wesen, sein Herz, sein Charakter. Es ist es wert, dass wir täglich ihm danken, dass er einen vollkommenen Charakter hat. Dass er ohne falsch ist, dass er niemals lügt, dass er immer sein Wort hält, dass er immer zuhört, immer da ist. Jedes seiner Versprechen wahr ist. Jede seiner Verheißung kommt. Und das muss der Inhalt unserer Gebete sein. Das meint ihn anzuschauen. Wenn du das konzentrierst, tust, und da brauchen wir unseren Verstand, wir müssen uns darauf konzentrieren. Und da kommen eine Menge Attacken, uns abzulenken und wir wissen, nein, ich schaue jetzt ihn an. Es geht mir jetzt darum, wer ist er, wie ist er. Dann macht das was mit uns, das verändert uns. Du kannst gar nicht aus einer Zeit von 20 Minuten, halben Stunde, wo du dir Gedanken darüber gemacht hast, wie wunderbar und herrlich und treu und liebevoll er ist, kannst du nicht völlig entmutigt und geschlaucht hervorgehen. Das schaffst du nicht. Du wirst immer aus der Zeit kommen, oh ja, und du bist viel klarer und du guckst dann auf die Probleme, die du vorher schon hattest und sagst, ach ja, okay. Das ist das, worum es in diesem Vers geht. Es ist schon noch um viel mehr, aber das ist ein Aspekt, wie ich das erlebe. Wir werden dadurch verwandelt und es geschieht durch den Geist. Das ist eine Lektion. Lerne, wie er ist und lerne das ihm zu sagen. Sag ihm, wie er ist. Das ist ihn anbeten. Das ist ihm ehren. Uns allen tut es gut, wenn jemand zu uns kommt und uns unsere guten Dinge sagt, wo wir was Gutes gemacht haben oder wo wir ein gutes Wesen haben. Und das tut uns gut. Und das ist das, wie wir dem Herrn Ehre geben können. Es ist es wert, er ist es würdig, dass wir täglich ihm danken und ihm ehren, dass er für uns sein Leben gelassen hat. Dass er es auf sich genommen hat, die himmlischen Orte zu verlassen, in Vollkommenheit, über Raum und Zeit und mit totaler Macht und lässt sich für mich und für dich als Baby in einen Stall zur Welt bringen und von menschlichen Eltern aufziehen und von Schriftgelehrten und Pharisäern ständig nerven und von den besten Freunden verraten und dann am Ende grausam umgebracht zu werden. Das hat er alles gemacht für dich und für mich. Und da ist es wert, dass wir ihn jeden Tag dafür danken und ihm ehren. Dein Gebet muss immer damit beginnen, dass er so groß und so gewaltig und so schön und so voller Liebe ist. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Zeit vor dem Herrn, und zwar Zeit, wo es um ihn geht, im Verborgenen. Das ist die Zeit, wo der Geist etwas tut, wo der Geist in uns wirkt, wo er uns verwandelt, uns verändert, uns in Klarheit bringt, korrigiert und so weiter. So kommen wir in dieses Priestersein hinein. Wir schauen ihn an. Unsere Gedanken sind gefüllt mit dem, was seine Person betrifft, was seine Person ausmacht. Ein nächster Aspekt. Wir haben gelesen, das lese ich nochmal aus Hebräer 3,1, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Jesus. Jesus ist der ewige Hohepriester und er verwaltet oder verwendet unser Bekenntnis. Das bedeutet, die Zeit, die wir im Verborgenen haben, muss gefüllt sein mit dem Bekenntnis. Wir müssen seine Herrschaft und seine Pläne und seine Verheißungen bekennen. Er ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Du musst bekennen, ich bin ein Kind Gottes. Mein Leben gehört dir. Du hast mich erkauft durch dein Blut. Du hast mich angenommen. Mein Name steht im Buch des Lebens. Das musst du bekennen. Und dieses Bekenntnis verwaltet er und kann er nehmen, um für uns Priester zu sein. Deshalb ist es sehr entscheidend, was wir bekennen. Die erste Lernphase darin ist, wir bekennen das Richtige über uns selbst. Und das tiefere Priestersein bedeutet, wir fangen an, Wahrheiten zu bekennen über den Personen oder Gruppen oder Gemeinden oder Orten, wo Gott uns leitet, darüber zu bekennen. Damit der vollkommene Dienst des hohen Priesters das Bekenntnis hat, um damit zu wirken und zu tun. Es kommt nochmal Hebräer 4,14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Und Hebräer 10,23 nochmal, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Wir bekennen in der Schrift verankerte Tatsachen. Ganz egal, was wir im Moment erleben, wie die Umstände sind, wenn wir wollen, dass Dinge sich ändern und wenn wir wollen, dass Kraft ist in dem Ganzen, müssen wir das bekennen, was die Bibel sagt. Über uns und auch über das, wo Gott uns dann schickt oder verwenden will. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Priesterseins, Tatsachen bekennen oder ewige Tatsachen bekennen. Bestimmte Tatsachen wissen wir, vom Verstand her haben wir viele Mal im Wort gelesen, aber wären sie in uns tatsächlich verankert, würden wir in bestimmten Bereichen des Lebens völlig anders leben. Eine Schriftstelle, die mich jetzt doch irgendwie in den letzten Tagen und Wochen stark beschäftigt, ist diese Passage, wo steht, dass Gott die Mächte völlig entwaffnet hat und sie öffentlich zur Schau gestellt hat und in Jesus einen Triumph über sie gehalten hat. Und mir wurde deutlich, wäre das eine Tatsache, die in mir tiefst verankert wäre, dann wären in bestimmten Bereichen wäre mein Leben völlig anders. Er hat die Mächte völlig entwaffnet. Völlig entwaffnet. Das heißt, ich habe es mit Mächten zu tun, die haben keine Waffen mehr. Die Bibel sagt, aber wir haben Waffen. Nicht gegen Fleisch und Blut. Aber wir haben Waffen, die mächtig sind, zu zerstören. Das ist nur ein kleines Beispiel, was ich gerade im Moment aktuell erlebe, dass ich da einen Vers schon lange kenne und jetzt anfangen, ey, wenn das bei mir Realität wäre, da wären manche Ängste oder Beklemmungen gar nicht da, wenn das in mir verankert wäre. Ewige Tatsachen bekennen, ein ganz wichtiger Aspekt, wie wir in das Priestersein hineinkommen, wie wir in der Lage sind, Wahrheit hineinzubringen, wo Lügen regieren. Dann geht das Ganze weiter. Die Taten Gottes verkündigen oder verkünden. Ich lese uns mal eine Passage aus der Schrift. Ich denke, ihr erkennt dann, wo das ist. Wie hören wir sie, ein jeder in seiner eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und von Kappadokien und Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien. Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten. Proselyten sind Leute, die freiwillig zum Judentum übergetreten sind und nach den Gesetzen der Juden leben. Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Aus welchem Buch der Bibel stammt das?
Yeah.
Ist mir noch nie so aufgefallen bis zum Studium jetzt, als der Geist ausgegossen wurde zum ersten Mal und die Auswirkung dessen war, sie redeten in anderen Sprachen. Was redeten sie? Die großen Taten Gottes. Hochinteressant. Und dann will ich mal gehen zu Psalm 145, Vers 1, weil David hatte das schon wesentlich eher verstanden. Da sagt David: Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht wird dem anderen rühmen deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät, und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten, und deine Großtaten will ich erzählen. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen, deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Die Großtaten Gottes verkünden, das bedeutet, dass wir in unserer Zeit vor dem Herrn verkünden und ihm danken für seine Großtaten. Zum Beispiel, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat und damals Mose verwendet hat. Das kommt alleine in dem Psalmen mindestens 14 Mal vor und wird 14 Mal als Großtat Gottes erwähnt. Wie oft haben wir in unseren Gebetszeiten Gott dafür geehrt, dass er sein Volk aus Ägypten geholt hat? Und dann gibt es im Alten Testament eine Menge Großtaten Gottes. War an eine Geschichte erinnert, ich weiß leider nicht mal den Namen von dem König, aber da war irgendwie ein feindliches Volk, was die Israelis massiv bedrängt hat. Und Gott sandte einen Engel in das feindliche Lager, und am nächsten Tag waren 185.000 Mann tot. Wer war das? Hiskia, ne? Das sind Großtaten Gottes. Da war ein König, der zu Gott gerufen hat, und Gott hat nachts einen Engel losgeschickt. Einen. Und die Feinde sind am nächsten Tag über ihre Leichen gestiegen. 185.000 Mann tot. Wir müssen Großtaten Gottes verkünden. Wir müssen von seiner Pracht, von Majestät und von seinen Wundern reden. Und zwar in unseren Gebeten. Weil das rückt die Größenverhältnisse zurecht. Das hilft uns einzuordnen, was uns im Alltag begegnet. Die Taten Gottes verkünden ist priesterlicher Dienst. Und wir haben hier in Vers 2: Täglich. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen, deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Die Bibel fordert uns zu diesem anhaltenden und ausdauernden Gebet auf. Epheser 6, 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Das meint, diese Art Gebet, die ich beschrieben habe, dass nicht unsere Situation oder Anliegen das Gebet maßgeblich bestimmen, sondern der Heilige Geist unser Gebet bestimmen darf und kann, und dass wir zu jeder Zeit so beten sollen. Und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Dann sagt Paulus in Vers 19: Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis bekannt zu machen. Paulus brauchte ganz sicher kein Gebet, um gut sprechen zu können, weil er ein sehr gebildeter Mann war, von außergewöhnlicher Intelligenz. Er wäre ohne weiteres in der Lage gewesen, allein durch seine gefeilte und wohlformulierte Rede zu beeindrucken. Und er sagt: Ich brauche die anhaltenden Gebete, damit mir eine Rede verliehen wird. Also kann es unmöglich Redegewandtheit gewesen sein, denn die hatte er. Und dann sagt er wieder, um das Geheimnis bekannt zu machen. Wir sind Leute, die Geheimnisse bekannt machen sollen. Aber das können wir natürlich erst, wenn wir selbst Offenbarung haben. Und dann sagt er: Für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Hier wird zutiefst das ganze Priesterliche, was wir hatten, deutlich. Er bezeichnete sich als Gesandter in Ketten. Oder an einer anderen Stelle bezeichnet er sich als Sklave, obwohl er absolut frei war. Und das meint diesem vollkommen verpflichtet sein der Sache des Herrn, vollkommen hingegeben sein und in Bezug auf, ich will aber völlig in Ketten und völlig versklavt. Das ist das, was er hier gelebt hat. Und deshalb war er in der Lage, ein Geheimnis offenbar oder bekannt zu machen. Also anhaltendes, ausdauerndes Gebet. Der Herr wird uns dort hineinbringen, dass das auch geschieht von hier aus für alle die, die wir aussenden werden, damit ihnen Rede verliehen werde. Wenn das anhaltende, ausdauernde Gebet nicht geschieht, das priesterliche Einstehen, dann kann derjenige vor Ort wieder nach Hause fahren. Dann ist das ganz, ganz schwer und nahezu unmöglich. Also der Dienst der Verkündigung, und zwar einer Verkündigung, die Geheimnisse offenbart, kann nur durch das anhaltende und geistgewirkte Gebet der Heiligen geschehen. Echte Verkündigung bedeutet, Geheimnisse werden offenbart. Und dann gibt Paulus selber Vorbilder. Zu bestimmten Passagen können wir das lesen, zum Beispiel Philipper 1,3. Ich danke meinen Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Oder Kolosser 1,9. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Anhaltendes, ausdauerndes Gebet. Wie kommen wir hinein in das Priestertum? Zeit vor dem Herrn, ewige Tatsachen bekennen, die Taten Gottes verkündigen, anhaltendes Gebet. Das meint, in der Regelmäßigkeit treu sein. Ein weiterer Punkt ist diese Identifikation, die ein Priester oder der priesterliche Gläubige mit der Verlorenheit oder dem Verkehrten der Person oder der Personengruppe, wo wir geschickt oder gesandt sind, wo wir etwas tun werden. Dieses Identifizieren mit der Verlorenheit, dieses aufs Herz bekommen, eine Last und ein Bedrücktsein von dem schlimmen Zustand, von dem, wo so viel Zerstörung ist, wo so viel Finsternis wütet, und davon innerlich bewegt sein. Jemand anderes dienen im Sinne Gottes ist, glaube ich, nicht möglich, ohne auch davon innerlich berührt und bewegt zu sein, was die andere Person von Gott weghält und wie der Teufel sie zerstört und beeinflusst und bindet und quält. Es hat mich so gefreut, als wir mit Franzens im Gespräch waren, auch über unseren letzten Einsatz damals in Kenia. Und der Peter erzählte, bei den Afrikanern ist das so die allgemeine Meinung, dass Weiße und besonders Europäer begabt sind und können organisieren, haben technische Fertigkeiten und können Dinge durchdenken, aber beten können sie nicht. Und diese Meinung ist nicht ganz unbegründet, die kommt ja auch irgendwo her. Und der Peter sagt, das war für mich persönlich das stärkste Zeugnis überhaupt und auch für mein kenianisches Team enorm wichtig zu sehen, es gibt Weise, die können beten. Und er sagt, was sie am meisten beeindruckt hat, ihr seid zu einzelnen Personen gegangen und habt für einzelne Schwarze gebetet. Und ich sage, ja, aber das ist doch der Standard, also. Und irgendwie ist das wohl so nicht die normale Vorgehensweise. Und auch von der Geschichte her, der afrikanische Kontinent hat ja Unterdrückung und Koloniezeit und Diktatoren ohne Ende hinter sich. Und es war immer dieses Auftreten des weißen Mannes von oben, wir zeigen euch hier unten mal, wie es geht. Und das ist nur so die graue Masse von dummen Schwarzen. Das ist ja über viele Jahrzehnte so gelaufen. Und das war so ein kleiner Aspekt davon. Und so ein starkes Zeugnis, wo er sagt, meine Kenianer, die schon über 10 Jahre mit mir im Team sind, war davon zutiefst beeindruckt. Da kommt jemand um die halbe Welt geflogen und lässt sich das auch was kosten an Zeit und Aufwand, um hier für einen einzelnen Mensch zu beten und sich für den zu interessieren. Aber genau das ist die Voraussetzung, dass der Heilige Geist wirken kann. Alles andere würde nicht funktionieren. Also die Identifikation oder dieses sich verbinden auch mit der Not, mit der Verlorenheit, mit der Last, mit der Sündhaftigkeit der Leute um uns herum, das braucht es in diesem priesterlichen Dienst, damit Gott uns gebrauchen kann. So wie Jesus das auch durchlebt hat und innerlich darunter gelitten hat. Selbst in dem Moment, wo sie ihn als König der Juden einziehen ließen in Jerusalem, hält Jesus kurz an. Ich habe immer so eine Szene aus dem Jesus-Film vor Augen, den ich ja über 100 Mal gesehen habe, dass er da auf dem Esel sitzt und kurz stoppt und die alle mit ihren Palmzweigen und Gewändern machen da so eine Bahn aus Teppichen und Gewändern und den Tränen in den Augen hatten über Israel, über Jerusalem prophezeit, dass dort nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Wie er in dem Moment die Last hatte, und das war auch ein echtes Gefühl, diese Stadt, die jetzt gerade jubelt, König der Juden, wo die in kurzer Zeit sein wird und was da an schlimmen Dingen geschehen wird, das ist ein Aspekt unseres Priesterseins. Und ich denke, dass wir da einfach hineinwachsen müssen und werden, dass uns das wirklich was angeht, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen unerrettet sind um uns herum, Jesus nicht kennen und krank sind und gebunden und Zerstörung ist von den Familien und so weiter. Ja, und dann diese 7 Tage warten am Eingang des Zeltes, was die Priester zu tun hatten. Und da steht dann noch geschrieben, damit er nicht stirbt. Also das war nochmal mit dem Nachdruck verbunden. So diese Zeit der Vorbereitung, dass wir dem Herrn die Erlaubnis geben, unser Einverständnis geben, uns in so einen Prozess zu bringen, dass wir auf ihn warten und er uns vorbereiten kann, dass es eben nicht um uns geht, dass eben so verborgene Erwartungen oder Ansprüche oder Verlangen in unseren Herzen nach eigener Ehre, nach gesehen werden, nach einflussreich sein, so dass aus eigener Kraft heraus irgendwas Tolles im Reich Gottes tun wollen oder für ihn tun wollen, dass er das herausnehmen kann, dass wir lernen, uns echt zu demütigen, dass wir Ungerechtigkeiten ertragen können, ohne uns gleich verteidigen zu müssen oder richtig stellen zu müssen, dass wir sämtliche innerlichen Ansprüche auf Positionen oder auf Dienste oder auf irgendwas, was wir uns vorstellen, bereit sind hinzulegen, eigene Wünsche, Pläne, Ziele, dass das alles dem Herrn untergeordnet sein kann. Braucht der Heilige Geist unsere Erlaubnis, braucht, dass wir ihm sagen, dass er das tun soll, dass er das darf, dass wir das begehren in unserem Leben. Das ist diese Erlaubnis zur Vorbereitung. Vor langer Zeit hatte ich mal so eine Lehre gegeben für Leute unter uns, die so den Gedanke haben, auch zum Lehren gerufen zu sein. Und ich erinnere mich daran, da war ein Aspekt in dieser Lehre, dass es mehr darum geht, was wir sind und nicht so sehr, was wir erzählen, weil wir das letzten Endes auch fortpflanzen, weil das letzten Endes auch von uns fließt. Und deshalb ist es so wichtig, und bei den Priestern ging es dann darum, was sie sind. Und der letzte Punkt, wie wir da hineinkommen können, das ist sicher nicht vollständig, aber das, womit ich heute dann auch das zum Ende bringen will, diese Passage, 1. Petrus 2,4, wo steht, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als heiliges Priestertum. Die beginnt mit Vers 4, zu ihm kommend, zu ihm kommend, zu Jesus, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Die Bibel sagt viel darüber, dass Jesus der Eckstein ist oder der lebendige Stein und dass unsere innere Haltung darüber entscheidet, wie dieser Stein auf uns wirkt. Unsere innere Haltung entscheidet, ist Jesus für uns der Eckstein, der lebendige Stein, wenn wir uns demütigen, wenn wir uns vor ihm niederwerfen, wenn wir ihn anbeten? Oder ist dieser Stein ein Stein, der uns zermalmt, der auf uns fällt und uns zermalmt? So sagt es das Wort über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Oder ist er für uns dieser Stein des Anstoßes, der uns ärgert, was uns innerlich aufbringt, was er wieder von uns verlangt oder was jetzt irgendwie wieder schwierig gemacht ist für uns oder was auch immer? Also, welcher Art Stein Jesus für uns ist, entscheidet unsere Herzenshaltung ihm gegenüber. Derselbe Stein, der für uns zum Eckstein werden kann, kann auch der sein, der auf uns fällt und uns zermalmt. Das ist mir sehr wichtig. Es geht immer wieder um unser Herzen, um unsere Haltungen. Ich habe als Merksatz aufgeschrieben, jeder, der keine persönliche Beziehung zu Jesus hat und pflegt, ist kein Priester im biblischen Sinn. Ich hoffe, dass uns deutlich geworden ist, es geht weit über diese Komponente hinaus. Ja, man muss jeden Tag seine stille Zeit machen. Das geht weit, weit darüber hinaus. Und ich rufe dich heute, nehme gravierende Veränderungen deinem Alltag vor, dass du diese verborgenen Dinge tun kannst, weil darauf kommt es an. Der regelmäßige Besuch von Veranstaltungen oder Versammlungen oder Gottesdiensten ist dem weit untergeordnet. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist, aber das Ganze wird hohl, wenn das Verborgene nicht stattfindet. Studiert, wie Jesus gewirkt hat, und ihr werdet erstaunt sein, dass ganz oft zwischen herausragenden Lehren von ihm oder auch Wunder und Zeichen, die er tat, steht immer geschrieben, dass er früh aufstand, allein auf den Berg ging und den Herrn suchte. Und er ging weg und betete dort. Ganz viel zwischen großen Taten, die er tat und die wir alle kennen, steht das immer so in einem Vers, mal so unscheinbar dazwischen. Er konnte den Vater tun sehen, weil er das Verborgene tat. Lasst uns das Verborgene tun, damit der Herr uns dort hineinbringen kann und wir dann auch in der Kraft und Salbung des Geistes Gottes das vor Augen Geschehene dann tun können. Und das, was Gott an Geheimnissen offenbaren möchte durch uns. Wir haben es also in gewisser Weise selber in der Hand. Manchmal höre ich auch so einen Unmut unter uns. Ich weiß nicht, was meine Berufung ist und geschweige denn, wie ich da hinkomme und wie das alles gehen kann. Dieses 7 Tage Warten am Zelt der Begegnung ist ein aktiver Vorgang. Das ist nicht ein Dasitzen mit der Haltung, ja, ich hab's Gott jetzt gesagt und jetzt muss Gott irgendwie was inszenieren und ich bin ja hier. Gott weiß ja, wo er mich findet. Meine Adresse ist irgendwo gespeichert. Wenn er mit mir irgendwas tun will, mir einen Auftrag geben will, weiß er ja, wo er mich findet. Das ist nicht dieses Warten am Eingang des Zeltes, sondern das ist aktiv. Das Verborgene tun, im Verborgenen stark werden, das Richtige zu beten und ihm zu hören und ihm zu dienen. Und das gibt einen Ausfluss, wo der Herr uns alle gebrauchen wird. Auf unterschiedlichste Weise, mit viel Kreativität, in einer Art und Weise, wie wir das zum großen Teil heute noch gar nicht sehen oder kennen. Aber das wird kommen. Aber in gewisser Weise hängt es davon ab, ob wir bereit sind, diese Dinge zu durchleben und diese Prozesse mitzugehen, wie sie Aaron und seine Söhne mitgegangen sind. Ich bitte euch, dass wir nicht irgendwie jetzt so vordergründig die Zeit im Blick haben. Es ist einfach so wichtig, dieser Moment. Ich hoffe und bete, dass der Heilige Geist das in uns verankert, was er jetzt da verankern möchte. Und ich möchte uns rufen jetzt, dass wir uns da positionieren, dass wir dem Herrn unsere Bereitschaft erklären, in dieser Weise priesterlich zu sein. Und dort hineinzuwachsen, dass wir unsere Bereitschaft ihm erklären, Heiliger Geist, ich will so jemand sein, gebrauch mich so, ich brauche eine volle Veränderung von meinem Gebetsleben. Heiliger Geist, führ mich, tu in meinem Herzen, was da nötig ist, baue da auch in meinem Herzen ab, was dem im Wege steht, was du durch mich wirken möchtest. Also das hat, denke ich, sicherlich für jeden von uns auch ganz unterschiedliche Facetten oder Bereiche. Manch einer muss vielleicht innerlich zugeben, irgendwie hebt mich das alles gar nicht so sehr an und dienen und apostolisch, ich bin auf Arbeit, bin zu Hause, bin hier, mir geht's gut, das war's. Also egal, wo wir da stehen, dass wir heute dem Herrn unsere Bereitschaft erklären, dass er uns zu dieser Gemeinde weiterbaut, dass wir zu diesem Bethaus werden. Aber nicht nur hier diese Halle das Bethaus ist, sondern du das Bethaus bist. Und du, und du, und du. Dass wir dieses Bethaus werden. Und die Motivation zu all dem, dass dann alles an Dienst eine gewaltige Effektivität haben wird. Eine gewaltige Schlagkraft. Wie wir es lesen, der Apostelgeschichte von den paar Leuten, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben. Das ist das, worauf ich immer schaue in den Zeiten des Wartens, wo irgendwie nichts passiert. Lass uns heute ihm unsere Bereitschaft dazu zu erklären. Es spielt keine Rolle, ob wir da total schwach sind, ob das was ist, was uns extrem widerstrebt, ob gerade Beten genau das ist, was uns übelst nervt und wo wir immer müde sind und was irgendwie immer schwierig ist. Das spielt alles keine Rolle. Lass uns diese biblischen Tatsachen anschauen und hab Glauben, wenn wir alle als Priester gerufen sind, wie es das Neue Testament sagt, dann gibt es einen Weg, auch für dich, dass der Heilige Geist dir das öffnen kann, dass du sagst, ja, beten ist gut, das will ich gerne und das ist jetzt auch wichtig in meinem Alltag und dafür habe ich jetzt Zeit. Ich muss noch mal doch ein bisschen drauf rumhacken. Stellt euch vor, wir haben so viel Zeit zum Beten wie für unser Facebook-Profil. Gut. Aber es ist nicht nur das. Es gibt eine Menge andere Dinge, die der Teufel so schön aufpumpt. Lass uns schauen, was ist wichtig. Und die Leute damals hatten die 24 Stunden Zeit am Tag und wir heute auch. Und da ist kein Unterschied. Wollen wir einfach vor dem Herrn kommen und ich bitte jeden, der da sagt, ja, ich stimme da überein, es macht für mich Sinn, das ist für mich der Ausblick, das ist biblisch, das will ich haben. Mein Leben braucht dieses Priestersein, das ist der Ruf aus dem Wort. Lasst uns aufstehen und wir wollen zusammen vor dem Herrn sein und ihm unsere Bereitschaft bekunden, uns dort hineinzubringen. Ich will mich einfach mit in unsere Richtung stellen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser hoher Priester bist. Und wir sind deine Kinder, wir gehören dir. Und wir sind jetzt vor dir, Herr. Und da ist vieles, was uns befremdlich erscheint und vielleicht auch irgendwie Angst macht. Aber Jesus, wir sind vor dir und wir wollen dir das sagen. Wir wollen dir unsere Bereitschaft geben. Wir wollen dieses königliche Priestertum sein. Du hast gesagt, Jesus, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ein Bethaus für die Nationen. Herr Jesus, wir wollen dieses Bethaus sein, persönlich und auch als Gemeinde. Du sollst uns Leute haben können, deren Verlangen das ist, für die Nationen zu beten und zu stehen, wo nicht das eigene und die eigenen Belange das Allerwichtigste ist. Herr, wir wollen uns dir hingeben, dir unterordnen, uns demütigen unter deine mächtige Hand. Heiliger Geist, wir geben uns dir hin und brauchen so sehr deine Hilfe, dass wir regelmäßig und anhaltend lernen zu beten, dass wir lernen, dich anzuschauen, Jesus, dass unsere Gebete Veränderung erfahren, dass du das formst und veränderst und belebst, dass wir deine Taten verkündigen können, dass wir Bekenntnisse sprechen, die du als Priester verwaltest, mit denen du wirken kannst. Wir geben uns dir hin, Jesus. Bau uns weiter und mach aus uns diese priesterliche Gemeinde, dass wir hineinkommen, dass hier Anbetung und Gebet aufsteigt zu dir, dass etwas aufsteigt zu dir, was dir gefällt, was ein Wohlgeruch ist vor dir. Herr, wo wir da auch konkrete Ideen haben, dass es eine Zeit geben wird, wo hier auch 24 Stunden Anbetung und Gebet sein wird. Ich bitte dich, beginne in unseren Herzen damit. Und wo es da ist schon, dass du das bestärkst und größer machst. Herr, wir selber bringen dafür wirklich gar nichts mit. Wir haben nicht im geringsten die Fähigkeit, anhalten zu beten. Wir haben nicht im geringsten Geduld dafür. Wir können das nicht. Und wir können auch nicht einfach mal eine Last haben für jemand anders oder eine andere Personengruppe oder ein anderes Land. Herr, wir können das alles nicht. Wir sind vor dir und sind so ausgezogen, wie die Priester ausgezogen wurden, bevor sie Mose dann gewaschen hat. Wollen wir bekennen, wir können ohne dich nichts tun. Wir können wirklich nichts tun, was für dein Reich zuträglich wäre oder was gar von ewigem Bestand wäre. O Jesus, wir erklären dir die Bereitschaft heute Morgen, dass du das in uns weiter umbringen darfst. Und es soll in uns sterben. Alles Verlangen, alle Habsucht, wo wir auch in religiöser Weise ein Verlangen haben, dir zu dienen. Was in Wahrheit nur eine Selbstbefriedigung ist oder sich selber zufriedenstellen oder gut fühlen. Wo wir in irgendeiner Weise in unseren Herzen Motive haben, uns in deinem Reich selber zu verwirklichen. Vergib uns das, Herr. Wir wollen davon umkehren und völlig befreit sein. Jesus, da ist so eine tiefe Aversion in uns, was diese verborgenen Dinge betrifft, die keiner sieht. Und es erscheint uns so schnell sinnlos oder wertlos oder mühsam. Oh Herr Jesus, wir brauchen dich, dass wir genau darin wachsen und treu werden. Und dass wir da deine Sicht bekommen, dass das für dich wertvoll und kostbar ist, so wie du die Innereien der Tiere als Opfer wolltest und das Fleisch und das Leder, was menschlich wertvoller scheint an dem Tier, das wurde außerhalb des Lagers verbrannt. Herr, wir sehen, dass wir da in so vielen Dingen anders denken, als du das möchtest, aber wir sind deshalb nicht niedergedrückt oder verzweifelt. Wir schauen auf dich, Jesus, voller Zuversicht, weil du uns gerufen hast. Und wir wollen dir heute unsere Bereitschaft geben, dass du das in uns baust und hervorbringst. Wir wollen treu werden, Herr. Wir wollen treu werden im Gebet. Unser Haus soll ein Bethaus sein. Ich will dich ermutigen, dass du auch noch laut was beten kannst jetzt. Dass es jetzt geschehen kann. Heiliger Geist, wir vertrauen dir, dass du das weiter in uns bewegst und am Leben erhältst und vermehrst in unseren Herzen. Danke, dass du ausgegossen bist, dass du da bist als unser Lehrer, unser Freund, unser Tröster. Das ist wunderbar. Jesus, wir danken dir für dein Wort und die Weisheit, die darin ist. Danke, dass wir alle so kostbar sind in deinen Augen, dass du uns alle so sehr lieb hast, dass du unser hoher Priester bist, dass du mit deinem eigenen Blut im Himmel in das Allerheiligste gegangen bist und Sühnung für uns erwirkt hast, für immer. Danke, Jesus. Danke für dein Blut. Danke, Jesus, dass das uns ins Leben gebracht hat und gereinigt und geheiligt hat. Heiliger Geist, wir rechnen mit deiner Hilfe und Unterstützung in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen. Wir sind schwach, Herr, aber wir bauen darauf, dass du in uns bist und dass du uns stark machst. Danke für deine Kraft, Herr, danke für deine Fähigkeit, danke für deine Herabneigung, die machen uns groß. Ehre sei dir dafür, Jesus. Amen.